Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder gehört aus Epheser 4, die Verse 11 bis 14. Heute geht es um Epheser 4, den Vers 11, ums Dienen. Und so habe ich nicht den Epheser-Text, sondern einen Text zur Schriftlesung ausgewählt aus 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Und den möchte ich uns gerne lesen. Wer mitlesen mag, 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 13. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht im Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ebenso die Diener. Ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Und mindestens der letzte Vers 13, den ich gelesen habe, trifft auf uns alle zu. Wir sollen dem Herrn mit Freuden dienen, so haben wir begonnen, zum Anfang gehört. Und jeder, der dem Herrn dient, der wird auch im Glauben vorankommen, der wird weiterkommen. Und so will es der Herr Jesus Christus schenken, dass wir bereit dazu sind, ihm zu dienen.
Auch von mir ein herzliches Willkommen und besonderen Gruß an alle, die angeschlagen sind und doch heute Morgen da sind. Und ich wiederum hoffe, dass die Stimme durchhält. Ich möchte weitermachen in dem Thema, das mich ja schon die ganze Zeit betrachtet, und das ist die Gemeinde. Und wir haben die letzten paar Mal, wo ich hier gepredigt habe, ja über das Ziel, den Sinn der Gemeinde gesprochen. Und das ist mir wichtig, dass wir das im Ohr haben, dass Gott uns heute in dieser Welt herausruft als seine Gemeinde, die ist sein Leib, und dass er uns heute formt und zurechtbringt, um dann später mit und durch uns hindurch diese Welt zurechtzubringen. Wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir viel Leid, viel Kummer, viele Anfechtungen, die Gemeinde Gottes hat, nicht. Wenn ich also jemand trösten möchte, dann hängt das damit zusammen, dass ich ihm sage, schau, wir sollen einmal nicht nur die Welt, sondern Engel richten. Wie kann einer gerechter Richter sein, wenn er nicht in derselben Situation stand? Ist nur ein Gedanke, den ich heute Morgen anreißen möchte. So ist die Begegnung mit Leid, mit Schwäche, mit Not im Sinne Gottes auch zielführend. Er möchte uns zur Reife bringen. Wir haben es das letzte Mal betrachtet, zur vollen Mannesreifen, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Und da war dieses Bild, Christus das Haupt und wir die Glieder. Der eine oder andere besonders die Schwester mag sich gewundert haben, ei, wo bin dann da ich, wenn da von der vollen Mannesreife ist. Liebe Geschwister, wenn wir die Schrift betrachten, finden wir, dass in Christus weder Mann noch Frau ist. Und da sind die Schwestern halt mit drin. Hier geht es, das Haupt mit seiner Gemeinde vereinigt, ist männlich. Aber bei Christus ist weder Mann noch Frau. Von daher ist die gesamte Gemeinde darin eingebunden in diese Verheißung. Das sollten wir wissen und verstehen. Mann und Frau haben heute gleichwertig, aber nicht gleichartig unterschiedliche Aufgaben. Aber beim Herrn ist es aufgehoben. Auch das ist mir wichtig. Aber in diesem Bild, das das Neue Testament für die Gemeinde gebraucht, die ist männlich. Und deswegen drückt es die Schrift auch so aus, wenn es um die Zukunft geht. Warum offenbart uns der Heilige Geist dieses Geheimnis? Und das geht dann in 14 weiter. Epheser 4, Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworben und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also wir sollen die Wahrheit der Ziele Gottes kennen, wir sollen das Ziel Gottes mit uns als Kinder Gottes kennen, damit wir keinem Irrtum verfallen. Ein so ein Irrtum möchte ich nennen als Beispiel. Das ist der Irrtum, wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du reich. Das ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Es ist bei uns vielleicht in den einen oder anderen Gemeinden mal hochgekommen. Ich bin dem einen oder anderen auch begegnet, der das gelehrt und vertreten hat. Aber hauptsächlich habe ich das in Süd- und Nordamerika gehört. Das ist falsch. Wenn das so wäre, dann hätte der Herr Jesus nicht richtig geglaubt. Denn der hatte noch nicht einmal ein Bett unterm Kopf. Wir müssen einfach nur die Schrift betrachten und gucken, wie es da denn geschrieben steht. Und dann sind wir von dem Irrtum befreit. Ein zweiter großer Irrtum, den möchte ich auch nennen, das ist der Irrtum, du musst nur richtig glauben und dann bist du immer gesund. Oder wirst du gesund. Also hat der Apostel Paulus nicht richtig geglaubt. Denn von dem wissen wir, dass er ein Pfahl im Fleisch hatte. Viele Ausleger vermuten, er war fast blind. Das deutet darauf hin, dass wenn er mit eigener Hand schreibt, sehr große Buchstaben geschrieben hat. Und er hat dreimal den Herrn gebeten, dass er ihn heilen soll. Und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ein weit verbreiteter Irrtum. Du musst nur richtig glauben und dann wirst du auch gesund. Du brauchst keinen Arzt. Wie viel Elend ist dabei schon rausgekommen? Weil der Umkehrschluss sehr nahe ist. Wenn du krank bist, hast du verborgene Sünde oder aber du glaubst nicht richtig. Das ist falsch, es ist ein Irrglaube, eine Irrlehre. Die Bibel sagt es uns, hin und her getrieben von dem Wind der Lehre, durch Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe, und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenke, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung in Liebe. Und darum geht's mir heute Morgen, dass wir verstehen, dass je länger die Gemeinde besteht und je weiter die Zeit voranschreitet, desto stärker werden die Irrtümer. Das fing schon an, bevor der Herr Jesus überhaupt gekreuzigt wurde. Heute haben wir ja Palmsonntag. Was war am Palmsonntag? Hosianna haben sie geschrien in ganz Jerusalem. Gesagt, sei der da kommt. Und haben Palmzweige abgerissen und auf dem Boden in der Erwartung, dass jetzt der Herr Jesus die verhassten Römer aus dem Land treibt und für Frieden und Wohlstand in Israel sorgt. Das war die Erwartung. Ein Irrtum. Es hat nur wenige Tage gedauert, da haben sie gebrüllt, dieselben Leute, kreuzigt ihn. Der Herr Jesus hat in seinen Predigten immer wieder darauf hingewiesen, dass der Sohn Gottes sterben muss. Sie haben es einfach nicht geglaubt. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Ich erinnere einfach nur an Jesaja. Menschen, die das Wort Gottes auswendig kannten, das Alte Testament damals, die haben diese Jesaja-Stelle zitieren können. Die haben sogar sagen können, in welcher Tora-Rolle, auf welchem Aufwickelzustand diese Stelle steht. Sie haben einfach nicht geglaubt. Und so ist es jetzt in den letzten Tagen auch, dass ganz viel hin und her erzählt wird, getrieben wird. Und ich stelle immer wieder mit Erstaunen fest, dass gute Prophetien die Menschen anziehen. Und wenn du etwas von Gericht sagst und von Sünde und Buße und Vergebung, dann bleiben die Leute. Also, wenn ich euch erzählen würde, ihr habt die doppelte und die dreifache Salbung, die auf euch ruht, und das andere weglasse, seid ihr begeistert. Wenn ich aber sage, jawohl, ihr seid Gesegnete des Herrn und lasst uns dem Herrn nachfolgen, der Herr aber ist uns in Niedrigkeit und zum Dienen vorausgegangen und genauso sollen wir ihm hinterhergehen, dann ist von der Begeisterung schon ein bisschen weg, ne? Von daher bemühen wir uns hier immer und ich immer auf Gott und auf Jesus hinzuweisen und nicht auf den Zustand, in dem wir sind, sondern der Herr will uns ja verändern in sein Bild. Also der Grund unserer Predigt kann nur Christus sein. Wenn es dir blendet, machen wir es auf. Wenn es dir stört, ja? Der Grund unserer Verkündigung ist also nicht das Innere des Menschen oder der Mensch im Mittelpunkt, sondern Gott im Mittelpunkt. Und das kann es auch gut sein, weil Gott ja ein Gott der Liebe ist. Und Gott kümmert sich um dich und um mich. Das dürfen wir ja glauben. Und das hat er versprochen. Und er hat ein wunderbares Ziel mit uns vor und mit dir vor. Und er hat einen wunderbaren Weg auch heute schon mit dir und mir in diesem Leben. Aber nicht nur in diesem Leben, sondern auch im zukünftigen. Was kann es Besseres geben, wie unter einem liebevollen Vater, Hirten, Trainer, nehmt, was für euch gerade dran ist, zu üben und zu leben und vorbereitet zu werden auf eine wunderbar große Aufgabe, die wir heute ja schon im Ansatz erleben. Wir dürfen ja heute schon das Wirken des Heiligen Geistes erleben, erkennen und davon nicht nur profitieren, sondern auch voller Freude sein, dass heute noch Gott noch redet und handelt. Gott hat uns wunderbare Geschenke gegeben, um uns auf diesem Weg voranzubringen. Über 5 Geschenke möchte ich heute Morgen sprechen. Das ist der sogenannte fünffältige Dienst. Und damit möchte ich von vornherein sagen, es gibt mehr Geistesgaben in der Gemeinde, aber die 5, die möchte ich kurz anreißen und betrachten. Weil auch hier ich feststelle, dass damit zwar die Ausdrücke gleich sind, aber der Inhalt völlig anders gefüllt wird, unterschiedlich gefüllt wird und nach meiner Überzeugung an der einen oder anderen Stelle auch falsch gefüllt wird und daraus falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Das Schlimme ist, dass wir mit diesem Geschenk oft nicht richtig umgehen, es missbrauchen oder umdeuten. In Epheser 4, Vers 11 lesen wir diese 5 Geschenke. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wie ist dieser Vers schon falsch verstanden worden? Er führt bis heute zu einem Amtsverständnis, das die Gemeinde aufspaltet in eine Amtsträgerschaft auf der einen Seite und einen Laien schafft auf der anderen Seite. Das ist dem Wort Gottes völlig fremd. Das kennt die Bibel überhaupt nicht. Es kennt keine Profis und Semi-Profis und was man auch da immer einfällt. Ganz gewiss geht es in diesem Vers um ein Geschenk Gottes an seine Gemeinde und nicht um einen Machtanspruch von Gabenträgern, von Profis und Amateuren. Das ist mir wichtig, dass wir das festhalten. Das ist ein Irrtum unserer Zeit und eigentlich schon von Anbeginn der Gemeinde, dass hier so eine Spaltung reingekommen ist. Und der Leib Gottes hat hier keine Spaltung. Der Leib Christi hat ein Haupt, und das ist Christus, und hat viele Glieder, und diese vielen Glieder sind gleichsam für die Ausgestaltung des Leibes da. Und zwar absolut gleichwertig. Ich habe am Anfang das Beispiel mit Mann und Frau gesagt, absolut gleichwertig. Der Wert ist gleich. Die Aufgaben mögen da und dort unterschiedlich sein. Und deswegen möchte ich dieses Gnadengeschenk der Dienstgaben, von der Epheser 4, Vers 11 spricht, so betonen. Für jeden ist es unterschiedlich bemessen nach dem Römer 12, die Gabe, die Gott uns gibt für unseren Dienst. Die Errettungsgnade ist jedem Gläubigen gleich. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Wir sind alle Sünder gewesen. Und wir haben alle den Tod verdient und wir sind alle begnadigt. Egal, was er für eine Begabung dann vom Herrn und was er für einen Auftrag vom Herrn bekommen hat. Und das hängt eng zusammen. Was für einen Auftrag habe ich? Und diese Begnadigung und Gabe gibt er mir dann. Die Dienstgabe aber ist für jeden Gläubigen, für jeden Glaubenden individuell bemessen. Das schließt das allgemeine Priestertum ein. Liebe Geschwister, wir alle haben eine Aufgabe, deswegen haben wir alle vom Herrn eine Gabe. Ich weiß, auch das ist ein Irrtum. Viele sagen, ich habe ja nichts, was kann ich ihm dann geben? Auch das entspricht nicht der Botschaft des Neuen Testamentes. Jede Zelle in einem Leib ist wichtig. Und funktioniert eine Zelle nicht richtig, dann ist der ganze Leib krank. Wie können wir dann sagen, auch der hat so viele Gaben, also hat er auch viel Verantwortung und Aufgaben und ich habe ja nichts, also bleibe ich sitzen und bedauere mich mein ganzes Leben. Die Schrift sagt, jeder von uns hat eine Gabe. Und die Gabe ist nur dann eine Gabe, wenn ich sie weitergebe. Was nützt es denn, wenn ich sie für mich behalte? Gar nicht. Ist ja eine Gabe an die Gemeinde. Da komme ich zum weiteren großen Irrtum von vielen Geschwistern. Die meinen, ich brauche überhaupt keine Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Ich bin gerettet, Halleluja, und jetzt habe ich mir die Gemeinden angeguckt und die Geschwister angeguckt und mit denen komme ich nicht zurecht, also bleibe ich alleine. Sonntags morgens mache ich den Fernseher an, gucke mir eine Predigt an. Und das war's dann, und die Woche über lebe ich, wie ich will. Seht, Geschwister, auch so ein großer Irrtum. Dienstgaben, Gnadengaben sind für die Gemeinde da. Wenn keine Gemeinde da ist, sind diese Gaben völlig sinnlos. Ich spreche jetzt nicht von einer Organisation, aber ich spreche von verbindlicher Lebensgemeinschaft. Ob das in einem Hauskreis stattfindet, in einer Hauskirche stattfindet, Hausgemeinde stattfindet, in der Gemeinde, in der wie wir heute Morgen zusammen sind, oder ob ich die Gemeinde weltweit sehe, wenn ich nicht bereit bin, anderen zu dienen, auf der einen Seite, und mir von anderen dienen zu lassen, habe ich was nicht verstanden. Wie soll ich denn korrigiert werden, ich, Martin, korrigiert werden, wenn ich Geschwister mir sagen, du, überleg doch mal, ob das, was du gerade sagst oder denkst, im Wort Gottes gemäß ist. Ich würde mich ja zum Zentrum machen, wenn ich das nicht brauche. Ich habe tatsächlich schon Brüder gehört, die gesagt haben, andere machen Fehler, ich nicht. Was für ein Irrtum, das war schon der größte Fehler. Das heißt, wir brauchen also einander. Gott hat uns genauso angelegt, dass wir einander brauchen. Zur Korrektur, zur Ermahnung, auch um an dem anderen einen Liebesdienst zu tun. Liebe kann ich ja nur üben, wo Sympathie aufhört. Ich finde den René sehr sympathisch, da fällt es mir nicht schwer, über seine Ecken und Kanten immer wieder mal ein bisschen drüber wegzugucken. Das hat aber mit Liebe noch lange nichts zu tun. Liebe beginnt da, wo Sympathie aufhört. Und wo ich dann anfange, tatsächlich zu akzeptieren, wen Gott mir denn zur Seite gestellt hat. Und das sind nicht immer diejenigen, die ich mir ausgesucht hätte. Wir haben also ein allgemeines Priestertum aller Gläubigen. Und doch gibt es spezielle Dienste. Eine Gabe des erhöhten Herrn an seine Gemeinde sind die Apostel. Nicht zufällig werden sie hier als allererstes genannt. Als Apostel, die Jesus bevollmächtigt ausgesandt hat, waren sie autorisierte Vertreter des Herrn Jesus. Das heißt, die 12 Apostel und dann, Paulus nennt sich selbst als Spätgeburt, als unzeitige Geburt, der Apostel Paulus als Heidenapostel. Alle hatten sie ein Kennzeichen. Sie waren alle dem lebendigen Herrn begegnet, zur Lebzeit. Die Apostel sind sicherlich ein sehr, sehr großes Geschenk an die Gemeinde, denn aufgrund der Briefe der Apostel, besonders des Apostel Paulus, haben wir heute überhaupt das Neue Testament. In dem Sinn gibt es den apostolischen Dienst heute nicht mehr. Es gibt keine Neuapostolen, Altapostolen, was für Apostolen, die das Wort Gottes erweitern dürften oder zusammenstreichen können. Das gibt es heute nicht mehr. Auch das ist wichtig für uns, das im Hinterkopf zu behalten, weil es doch Menschen gibt, die sagen, ich bin ein Neuapostel. Ein neuer Apostel. Das kennt die Schrift. Es gibt wohl den einen oder anderen, der einen ähnlichen Dienst wie ein Apostel tut, indem er durch die Welt zieht und Menschen das Evangelium weitersagt. Aber ist es doch nochmal was anderes, wie wenn die Bibel sagt, die Apostel Jesu Christi, das sind Menschen, die Jesus Christus zu Lebzeiten gekannt haben und den gibt es heute nicht mehr. Also die Schrift ist vollständig. Die Gemeinde ist ja erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, können wir in Epheser 2, Vers 2 lesen. In diesem Sinne dieses Fundaments kann es heute nur noch apostolisch gegründete Gemeinden geben. Jemand, der die Lehre der Apostel ablehnt, steht nicht auf der Lehre des Neuen Testaments. Auch das ist mir schon begegnet. An Stellen, wo ich es nicht erwartet hätte. Da wird zum Beispiel der Apostel Paulus vollständig abgelehnt. Alles, was er gesagt hat, gilt nicht mehr. Es gelten nur das von den Evangelien. Die lieben Menschen, die das sagen, haben eins nicht verstanden. Wenn ich nur die Evangelien betrachtet, habe ich als Heide keine Chance, gerettet zu sein. Wir müssen nur mal hingucken. Die Errettung der Heiden heute durch Gnade ist ein Vorrecht des Apostel Paulus gewesen, bestätigt durch die anderen Apostel. Diese Verkündigung. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Geschenk der Apostel an uns um? Hören, glauben und tun wir das, was Gott uns durch die Apostel, besonders des Apostel Paulus, geschrieben hat? Tun wir das? Hören wir es? Oder ist es uns zu anstrengend? Schon damals gab es Menschen, die gesagt haben, gut, der Apostel Paulus ist ganz schön schwer zu verstehen und ich gebe es ja zu, seine Kettensätze sind manchmal sehr herausfordernd. Dazu möchte ich aber eins bemerken. Ich kann die Bibel sowieso nicht verstehen, wenn ich den Heiligen Geist nicht habe. Dann sind es nur Worte und dann kann ich es lesen wie ein Buch, wie ein Geschichtsbuch. Mir wird es aber nichts sagen. Und wer seine Bibel nicht betend liest, der hat auch wenig Chancen zu verstehen, was Gott sagen will. Also wir müssen die Bibel schon betend lesen. Und dann noch ein drittes Argument. Überall in jedem Beruf hat jeder Beruf eine bestimmte Sprache. Der Mediziner redet wie ein Mediziner und man hört es auch ziemlich schnell. Ein Schlosser spricht wie ein Schlosser. Wir zwei geben uns Mühe, dass man es nicht so sehr hört, aber wenn wir unter uns sind, passiert uns das schon mal, wie ein Schlosser zu reden. Und man hört sofort raus, das ist einer aus der Werkstatt. Und so könnte ich jede Berufsgruppe nehmen. Meine Steffi studiert Erziehungswissenschaften und so spricht sie heute auch, ob sie will oder nicht, genau in dieser Art. Und ein Banker übrigens, der spricht nur nicht wie ein Banker, sondern der verhält sich auch wie ein Banker. Jeder Banker hat in der Handtasche einen Taschenrechner. Gehe ich mit euch jede Wette an. Und wir sagen als Kinder Gottes, wir sind nicht bereit, uns ist das Wort Gottes zu schwer, das zu lernen, was da steht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Diese endlosen Diskussionen, wir brauchen eine einfache Übertragung und da kommt es uns auf die Genauigkeit nicht so an, das ist alles eine Ausrede oder Faulheit. Natürlich möchte ich ganz genau wissen, was mein Gott mir sagt. Oder nicht? Und ich möchte nicht irgendeine Auslegung von irgendeinem hören, wie er das Reden verstanden hat. Da gibt es gute Übertragung und schlechte Übertragung, will er gar nicht drüber schimpfen. Aber mich interessiert hauptsächlich, grundsätzlich, was hat der lebendige Gott wirklich gesagt? Und das ist Arbeit. Jeder, der studiert, weiß, dass er studieren muss. Ich kenne keinen Student, der sich nur auf eine irgendwelche Auslegung von irgendeinem Professor verlässt. Das ist dann pro Semester unterschiedlich, weil der Professor ja Wert legt, dass sein Skript gelesen wird, aber der nächste Professor sieht es genauso und der dritte auch so. Und wenn man drei verschiedene Professoren hat, hat man drei verschiedene Auslegungen zum selben Thema. Deswegen ist es gut, wir bleiben bei dem Grundsätzlichen, der grundsätzlichen Lehre, was die Apostel sagen. Ich komme zu dem Geschenk der Prophetie. Auch hier gibt es endlose Diskussionen. Gibt es diese Gabe noch oder nicht? Schon im Alten Testament steht, wo keine Prophetie ist, wird das Volk wild und wüst. Sprüche 29, Vers 18. Was ist es dann also mit den Propheten? Zunächst ist einmal zu beachten und zu betrachten, dass neutestamentliche Gemeindepropheten hier gemeint sind, also Gemeindepropheten im Neuen Testament, und von denen lesen wir nirgendwo, dass die wie im Alten Testament gesagt haben, so spricht der Herr. Gemeindepropheten sind also nie eine Erweiterung, Beschneidung oder Ergänzung des Wortes Gottes. Ich weiß, dass heute viele auftreten und dass die Medien im Fernsehen macht das ja deutlich, da hört man die dollsten Dinge. Und wir können es nur unterscheiden, ob das Wahrheit oder falsch ist, wenn wir das Wort Gottes kennen. Und ich sage, es gibt wirklich viele, viele falsche Propheten. Und denen sollen wir nicht folgen. Und sie sind zu erkennen daran, dass sie weiter in das hinausgehen, was die Schrift sagt, oder die Schrift beschneiden, oder nichtig machen. Prophetische Rede in der Gemeinde, Rede zu Menschen, zu ihrer Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. In 1. Korinther 14, Vers 3 können wir das nachlesen. Prophetie ist ein geistgeleitetes Reden, das auf geistlichem Wachstum der Gemeinde abzielt. Und deswegen ist es notwendig, dass wir es haben. Verborgene Bedürfnisse, Nöte oder Sünde fällt so auf und wird in das Licht Gottes gestellt, so dass es zu geistlicher Veränderung führen kann. Konkrete Führung durch Gott kann so erfolgen. Gemeindepropheten geben Gedanken und Bilder, die sich ihnen aufdrängen, zur Prüfung weiter. Und die Gemeinde hat dann den Prüfauftrag über das Gesagte. Und zwar nicht eine oder zwei, sondern alle. Und ich glaube, da ist auch die Krux, da ist das Problem, das wir heute haben. Wir sind so wenig in der Lage zu prüfen über das, was uns da erzählt wird. Vielleicht sind wir auch ein bisschen bequem. Vielleicht sind wir es auch in unserer Zeit so gewöhnt, uns berieseln zu lassen. Ich kenne einen, der hat mir mal gesagt, ach, negatives Prophezeien, das ist nicht schön. Die Welt ist sowieso so negativ. Wir tun nur positives Prophezeien. Und dann kriegst du gesagt, ich weiß und ich sehe vom Herrn, dass du ein Geliebter Gottes bist. Na prima, da brauche ich keine Prophetie zu, das weiß ich auch so, das steht in der Bibel. Was ganz anderes ist, derselbe Sachverhalt, wenn jemand an dir vorbeigeht und erkennt, du bist zutiefst traurig und sagt dir ein Wort und das trifft dich ganz genau. Das ist der Dienst eines Propheten. Und der Herr mag es uns schenken, dass wir darum uns bemühen. Paulus möchte ja gerne, dass möglichst viele prophetisch reden können. Und wie wenig geschieht das in unserer Zeit? Liegt es vielleicht daran, dass Gott die Gaben nicht mehr gibt? Das glaube ich nicht. Liegt es daran, dass der andere uns vielleicht nicht mehr so wichtig erscheint? Das glaube ich schon eher. Liegt es daran, dass wir nicht unterscheiden gelernt haben als Gemeinde und prüfen als Gemeinde? Das glaube ich auch. Also es ist unsere Aufgabe, das, was prophetisch geredet wird, zu überprüfen und zu prüfen und nicht einfach so zu nehmen. Wie kann also dann ein Prophet über der Versammlung stehen? Das tut er ganz gewiss nicht. Er ist ein dienendes Organ der Versammlung der Menschen. Und wenn ich als prophetisch Begabter meine, ich hätte einen besonderen Anspruch, besonders ehrerbietig behandelt zu werden, hat er was nicht verstanden. Er ist zum Dienen, sein Geschenk an die Gemeinde. Und wir dürfen darum beten, dass der Herr viele von uns prophetisch begabt, dass wir es erkennen, wie es sich verhält. Es ist doch wunderbar, wenn jemand hier zur Tür reinkommt und viele erkennen die Not des Einzelnen. So ist dieser Dienst vorgesehen. Und so wollen wir ihn auch leben. Ein echter Prophet bezeugt immer die Schrift und weist immer von sich weg auf Christus hin. Auch das ist ein Kennzeichen. Nicht der Prophet steht im Mittelpunkt, sondern Christus steht im Mittelpunkt. Wie hängt das zusammen? Warum beten wir den Heiligen Geist nicht an? Weil der Heilige Geist immer zum Beten auf Christus hinweist. Immer. Der Heilige Geist weist immer auf Christus hin. Wenn jetzt einer sagt, ich bin vom Geist Gottes als Prophet ausgewählt, habe diese Dienstbegabung vom Herrn, dann weist er immer auf Christus hin. Denn prophetisch reden heißt nichts anderes, wie die Wahrheit reden. Und ich füge hinzu, die Wahrheit Gottes reden. Und wenn ich in das Leben eines Einzelnen hineinspreche, in Ermahne, Ermunterung, zurechtweise, soll es immer die Wahrheit Gottes sein. Der Herr mag es uns schenken, dass wir so rangehen, dass wir beten, ringen, bevor wir irgendeinen ansprechen und ihn auf eine falsche Fährte legen. Die dritte Gabe, die genannt wird, ist die des Evangelisten. Auch die Evangelisten sind Gabe Christi zum Bau der Gemeinde. Wenn es in der Gemeinde nur noch Hirten gibt, die bestehendes verwalten, hegen und pflegen, aber keine Evangelisten mehr, die das Evangelium nach draußen tragen, darf es nicht verwundern, wenn es mit dem Gemeindebau nicht mehr so recht vorwärts geht. Ich hatte die Freude, mal persönlich einen echten Evangelisten kennenzulernen. Er war ganz einfach in seiner Wortauslegung. Ich glaube, das ist ein Kennzeichen des Evangelisten. Muss nicht so sein, aber der war ganz einfach in seiner Wortauslegung. Er war ein ganz einfacher, bescheidener Mensch. Aber wenn du mit dem Eisenbahn gefahren bist, dann hat er mit seinem Gegenüber angefangen, über die Hut, den Hut oder die Frisur der gegenüber der sitzenden Person zu sprechen. Und wie der dann ausgestiegen ist aus dem Zug, hat er dem anderen das Evangelium gegeben. Völlig natürlich. Das sind Evangelisten. Also ich rede nicht von den bekannten Großen, die sind auch nötig, die jeder kennt, Billy Graham und was auch immer. Ich habe mir bei dem Mann immer gewundert, warum der über seine Hunde reden kann und Menschen kommen zum Glauben. Das kam doch nicht von dem, sondern es war ein Geschenk an die Gemeinde. Ich kann viel über Hunde reden, da kommt keiner zum Glauben. Lass ich es also von Hunden reden. Aber im Einzelnen sind die Evangelisten Menschen, die ganz natürlich und voller Freude Gespräche anfangen und den inneren Begabung und Drang haben, dem anderen das Evangelium zu erklären. Und der Geist Gottes ruft und beruft. Sind wir vielleicht solche Menschen? Oder haben wir nur Angst, das Evangelium zu bezeugen? Haben aber die Begabung. Schon mal darüber Gedanken gemacht? Es ist wichtig. Wir denken bei diesen Gaben, diesem vielfältigen Dienst, immer an Ämter. Das ist ein Job. Da musst du berufen sein von irgendwelchen anderen Menschen. Und mir geht es darum zu bezeugen, das ist es nicht. Sondern der Herr, der Geist beruft. Und wir sollen den Herrn fragen, was für eine Gabe haben wir zum Dienst in der Gemeinde. Ein bisschen lustig ist, dass wir in unserer Jugend einen Gabentest gemacht haben. Da ging es um Gemeindewachstum, schön schematisch, psychologisch aufgebaut. Damals hätte ich es nicht so greifen können, was mich da eigentlich gestört hat. Heute weiß ich es. Da haben wir dann als Jugendliche, und wir waren irgendwann mal viele Jugendliche, da gesessen und so ein Ding ausgefüllt zum Ankreuzen. Interessant war, dass 80-90% der Jugendlichen die Gabe der Leitung hatten. Die waren zwar in der Lage, alleine einkaufen zu gehen, aber alle hatten sie die Gabe der Leitung. So gut sind solche Gabentests. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass viele nicht verstehen, was Leitung eigentlich bedeutet. Aber so ist unser Gott nicht. Aber fragen wir uns, Herr, mit was hast du uns begabt? Das Evangelium nach außen tragen ist wichtig. Ohne Schaden für die Gemeinde kann auf eine solche Gabe Christi nicht verzichtet werden. Und darum lasst uns drum beten und bitten, dass der Herr uns begabte Evangelisten schenkt. Der vierte Dienst ist der des Hirten. Hirten sind Menschen, die in der Seelsorge mitarbeiten, sind Menschen, die die Herde Gottes, die Gemeinde zusammenhalten, sind Menschen, die ihr Leben für andere Menschen um der Liebe Jesu willen geben. Aus dieser Dienstbegabung, aus diesem Geschenk, haben viele das Amt des Pastors gemacht, der gleichsam als Entertainer für alles zuständig ist und alles machen muss. Das steht hier gar nicht da. So wie ich es am Anfang vorgetragen habe, Hirten sind Menschen, die in der Seelsorge mitarbeiten. Ist das nicht eine Aufgabe an uns alle? Wenn du deinen Bruder leiden siehst, dann hilf ihm, oder? Wenn du deine Schwester in Not siehst, kümmere dich drum, oder? Was machen wir daraus? Ein Job? Eine besondere Berufung? Ist ganz einfach, wir sind unheimlich bequem. Wenn wir einen haben, der für alles zuständig ist und sich um alles kümmert, dann brauchen wir es ja nicht machen. Ne? Den können wir dann höchstens sagen, was er falsch und richtig macht. Und so ist es auch. Wie viele Brüder, die diesen vollzeitlichen Dienst tun, auch wenn ich mich an diesem Wort vollzeitlich schon störe, weil wir sind alle vollzeitig Kinder Gottes, aber die dafür von den anderen Geld bekommen, sind heute krank, ausgebrannt, völlig verzweifelt und kaputt. Das liegt einfach daran, dass die anderen meinen, wenn wir so einen haben, der muss alles machen. So ist Gemeinde Gottes nicht. Hirten sind Menschen, die ihr Leben für andere Menschen um der Liebe Christi willen geben. Gilt es nicht auch für dich und für mich? Ist das nicht unser Auftrag? Das ist der generelle Auftrag. Und dann gibt es Menschen, die ganz besonders für diesen Hirtendienst begabt sind. Und auf die muss man besonders aufpassen, weil zu denen rennt jeder und die brechen oft unter der Last zusammen. Denn es ist ja eine Last, die Not vieler, vieler Menschen zu tragen. Also, liebe Geschwister, als allererstes haben wir die Aufgabe, aufeinander Acht zu haben, auf alle, auf meinen Nachbarn, auf den, der vor mir sitzt. Das geht uns alle an und trotzdem dürfen wir nehmen, dass Gott besondere Geschenke an uns gemacht hat, mit besonderen Hirten. Menschen, die begabt sind. Aber diese Hirten sind keine Entertainer, sind keine herausgestellten Persönlichkeiten, sondern sind Menschen, die nichts anderes tun, wie ihrem Gott dienen. Daraus können wir keinen Machtanspruch ableiten. Können nicht sagen, der eine ist der Profi und der andere der Amateur. Das kennt die Bibel nicht. Jetzt kommen wir zu dem Lehrer. Die fünfte Gabe, die wir hier haben, ist das des Lehrers. Auch hier gibt es die Vorstellung, der Lehrer müsse Profi sein. Wer nicht an einer Hochschule studiert hat, ist ein Laie. Nach dieser Definition waren Petrus und Johannes Laien und Paulus war Profi. Paulus war studierter Theologe, einer der besten seiner damaligen Zeit nach jüdischer Tradition. Dumm war nur, dass er gesagt hat, das ist mir alles Mist geworden. Das Wort, das da steht und wurde übersetzt, ist in den alten Übersetzungen noch etwas kräftiger. Aber es macht deutlich, sein ganzes Theologiestudium war für die Katz. Warum? Was nützt das menschliche Studium, wenn der Geist Gottes nicht die Schrift offenbart? Was lehrt er denn dann? Das, was andere Menschen ihm beigebracht haben. Das hat er noch lange nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Nicht falsch verstehen. Ich finde es toll, wenn sich Menschen bereit erklären, das Wort Gottes eine Zeit lang zu studieren, in der Form, wie man das in der Hochschule auch macht. Das ist auch okay. Sich Zeit nehmen, würde ich auch mal gern machen, sich 4 Jahre intensiv mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Eine ganz tolle Zeit. Und wenn der Herr das beschenkt und begabt, dann ist das wunderbar für Menschen. Und wenn sie dann noch eine Lehrbegabung haben, dann umso besser. Ich kannte mal einen Lehrer in meiner Ausbildung, das war ein schlaues Haus. Man hat gemerkt, wenn er geredet hat, er war gewohnt, vor Studierenden zu reden. Der war Maschinenbau noch und nöcher und den hätten wir nachts fragen können, zu irgendeinem schwierigen mechanischen Problem. Das hätte er einem erklären können. Dumm war nur, wir waren Lehrlinge, Hauptschule, Realschule, mehr war nicht drin damals und wir haben ihn nicht verstanden. Er konnte es nicht erklären. Was nützt mir ein Lehrer, den ich nicht verstehe? Nichts. Von daher, lasst uns beten, dass der Herr uns gläubige Lehrer schenkt. Menschen, die wirklich sich auch mit allen möglichen Themen auseinandergesetzt haben. Aber ich kenne so viele Brüder, die voller Freude aufs Predigerseminar gegangen sind und ohne Glauben wiederkamen. Woran lag das denn? Sie haben Dorothea Sölle studiert. Die war der Meinung, wenn Gott das Leben, das Not und Leid dieser Welt nicht aufhält, dann kann ich an einen gnädigen Gott nicht glauben. Das haben die dort gelernt. Oder andere kritische Theologie. Aber wirklich über das, was in der Bibel steht, das haben sie nicht gelernt. Wie schade. Von daher müssen wir beten, dass der Herr uns wirklich Menschen schenkt, die das Wort Gottes studieren in der Tiefe. Ich habe auch Brüder kennengelernt, die dem allem widerstanden haben und sind wunderbare Lehrer geworden. Auch das gehört dazu und dafür bin ich dankbar. Lass uns da beten, dass leere Menschen, ja, dass uns Lehrer geschenkt werden, die begabt sind, Gottes Wort in Vollmacht zu erklären und weiterzugeben. Schwieriges zu erklären, und manches ist ja in der Schrift nicht leicht. Schwieriges so zu erklären, dass ich es verstehen kann. Das ist doch ein schönes Geschenk vom Herrn. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, selbst danach zu streben, ne? Sich einfach vom Herrn da leiten zu lassen. Das Neue Testament nennt noch viele weitere Dienste. Da ist die Gabe der Leitung, die gibt es also tatsächlich in Hebräer 13. Der Aufseher, das haben wir von René vorhin gehört, der Vorsteher im 1. Thessalonicher oder die Ältesten. Viele ziehen das alles zusammen mit dem Lehrer und dem Hirten und sagen, das ist der Pastor. Eine völlige Überforderung. Der Herr gibt nach seiner Gnade, aber nicht jeder kann alles und das ist ganz bewusst so. Und wir sehen ja, wie deutlich gerade was Aufseher und Älteste angeht, und Diakone in der Gemeinde, was die als Leben mitbringen müssen, ich bin froh, René, dass du es vorgelesen hast, als Voraussetzung für so einen Dienst. Gerade der Älteste, der Vorsteher, ist in besonderer Weise davon abhängig, dass sein Leben seine Begabung deutlich macht. Denn andere soll die Gemeinde nicht berufen. Ich kenne keinen anderen Gnadengabe, Gnadendienst, der so stark von Voraussetzungen, die die Gemeinde erkennen kann, abhängig ist. Und das mit Grund. Es scheint die Natur des Menschen zu sein, nein, es ist so, immer an die Spitze zu drängen. Immer vorne zu stehen, immer sich von der Masse abzuheben und sich als etwas Besonderes zu präsentieren. Und da ist die Gefahr, dass das in der Gemeinde Gottes auch ist. Die Schrift sagt dazu was ganz Einfaches. Wer der Erste unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Wir merken, die Bibel dreht es gerade um. Oder, aber ich kann es anders sagen, die Menschen haben es gerade umgedreht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Dinge beachten. Nicht jeder, der sagt, ich bin Vorsteher, Leiter, Ältester, Aufseher und leitet daraus gewisse Rechte ab, ist eine Art im biblischen Sinne. Und die Gemeinden und wir haben es oft verlernt, auf diese Dinge ganz genau zu achten. Und ich glaube, dass es eine der größten Gefahren ist in der Zeit, in der wir sehen, dass die falschen Menschen, die falschen Männer, die falschen Leute die Gemeinde Gottes führen. Sie führen sie nämlich ganz oft in die Irre. Ich sage ein böses Wort, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Aber nicht, dass die anderen sich zurücklehnen können und sagen, ich kann ja nichts dafür, sondern an der Stelle haben wir dann alle versagt. Auch darum ist es wichtig, darum zu beten, dass der Herr uns das wirklich auftut und zeigt, dass wir mit seinen Gaben, seinen Geschenken, die ja dafür da sind, dass die Gemeinde auferbaut wird, dass der Herr einmal die Gaben schenkt und dass die dann auch von uns erkannt werden. So gibt Christus seiner Gemeinde eine Vielfalt von Gaben, aber nicht eine Kluft zwischen dienstfähigen Amtsträgern und unfähigen Laien aufzureißen. Nicht um in der Gemeinde eine Zweiklassengesellschaft zu etablieren von wissenden Amtspersonen und unwissendem Fußvolk. Die Dienstgaben Christi zielen vielmehr auf ein gemeinsames Ziel hin. Und das ist das Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Alles, was sich diesem Ziel nicht unterordnet, ist nicht von Herrn. Lass uns dankbar sein. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, wo bin ich denn jetzt ermutigt worden? Die frohe Botschaft ist, dass der Herr solche Menschen begabt und beruft und vielleicht bist du einer. Dann sei aber auch willig. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, schreibt der Paulus in Römer 12, Vers 6.